22. März, 23.08 Uhr. Und mir gegenüber sitzt ein gähnender Sohn. Völlig fertig.
Ja.
Was, ja.
War schon ein anstrengender Tag.
War ein anstrengender Tag, genau. Denn wir sitzen in deinem Schlafgemach in Zürich. Lani und ich sind hier runtergefahren, um dich A zu besuchen, B, um ein paar Dinge zu erledigen hier unten und dich auch moralisch ein wenig zu unterstützen, denn du hast ein ganz, ganz besonderes Wochenende jetzt vor dir oder bist mittendrin oder mehr oder weniger in den Endzügen. Magst du davon vielleicht mal gleich als allererstes erzählen?
Also ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass dieses Wochenende jetzt, dass mein Auswahlseminar ist für die Studienstiftung des deutschen Volkes und die Aufnahme in deren Stipendienprogramm. Und ja, das Ganze ist ein digitales Auswahlseminar, das über das ganze Wochenende geht. Und heute war so der Großteil meiner Termine.
Genau. Und ich glaube, es ist nicht so sonderlich klug, wenn du da inhaltlich jetzt in der jetzigen Phase, du kriegst ja noch eine Beurteilung, so ganz viel zu verrätst, aber kannst du vielleicht trotzdem mal skizzieren, wie so dieses Seminar aufgebaut ist und wie das dann so, wird denn entschieden, wer wo weiterkommt?
Ja, die Studienstiftung hat ein Leitbild. Sie ist ja aus dem Großteil aus öffentlichen Geldern finanziert und sie rechtfertigt sich damit, dass das Geld, das die Studierenden dort bekommen, eben eine Art Investition in die Zukunft der Gesellschaft ist, weil es in diejenigen investiert wird, von deren Leistungen und Fähigkeiten, aber auch von deren Persönlichkeiten es zu erwarten ist, dass sie der Allgemeinheit in irgendeiner Form wichtige oder große Dienste erweisen. Und dieses Leitbild wird übersetzt in Aufnahmekriterien. Ich glaube, 5 Stück sind es, die alle in hohem Maße erfüllt sein müssen, damit man in die Studienstiftung aufgenommen wird. Es ist, zum einen sind das die analytischen Fähigkeiten, es ist aber auch die soziale Kompetenz, ist das ein breites Interessensfeld, es ist Leistungsbereitschaft, Motivation, auch außerschulisches Engagement, praktisch Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft. Das ist das, was die Studienstiftung möchte. Und anhand dieser Kriterien wird geurteilt.
Hm. Okay. Und der Aufbau dieses Seminars jetzt am Wochenende, das kann man sich wie vorstellen? Wie läuft das dann so ab? Wie war so dein heutiger Tagesablauf?
Also Freitagabend gibt es gestern gab es eine Begrüßungsveranstaltung am Abend, an der das nochmal erklärt wurde, was die Bedingungen sind, was der Zeitplan ist, wie das technisch funktioniert, was auch die Regeln sind, was man darf, was man nicht darf. So musste zum Beispiel hier die Tür abschließen, weil es nicht erlaubt ist, wenn andere Personen mit im Raum sind. Ja, das sind Dinge, die wurden dort einfach mal einführend erklärt. Man konnte Fragen stellen, weil ich, um ehrlich zu sein, auch schon echt Panik hatte, dass ich halt einfach irgendwas nicht verstehe oder nicht geregelt bekomme mit den verschiedenen Rooms und Links und man muss dann zur richtigen Uhrzeit in den richtigen Zoom-Raum und
das war deine Hauptsache.
Ja, das war schon, man kriegt halt so einen Zettel und so eine Großtabelle und jedes Jurymitglied kriegt eine römische Ziffer und jeder sich bewerbende Person kriegt eine arabische Ziffer und die man muss dann halt immer wissen, bei welchem Jurymitglied ist man und jedes Jurymitglied hat einen eigenen Raum, in den muss man dann rein so und ich habe sicherheitshalber nochmal den ganzen Plan, meine Sachen so rausgeschrieben und auf ein extra Papier geschrieben, weil das war schon ein kleines Paranoia von mir, dass ich da irgendwas nicht hinkriege oder vergesse. Aber ist dann ja alles gut gegangen. Und heute Morgen ging es dann kurz nach 8 los mit der ersten Gruppenrunde. Es gibt insgesamt 6 Gruppenrunden. Da ist man in einer Diskussionsgruppe von 6 Leuten und jeder Person aus dieser Gruppe hält einen Vortrag zu einem kontrovers diskutierbaren und aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachtenden Thema, der 7 Minuten geht. Und moderiert dann eine 13-minütige Diskussion mit den anderen Mitgliedern. Das heißt, man ist praktisch 5-mal dran, um über um mitzudiskutieren beim Thema der anderen und einmal hält man selber. Und diese beiden Faktoren fließen jeweils 50-50 in die Gruppennote ein. Und die Gruppennote wiederum ist ein Drittel der Gesamtnote, der Gesamtpunktzahl, neben zwei weiteren Einzelgesprächen. Eins davon war auch heute und eins ist noch morgen.
Hm. Okay. Das heißt, es gibt eigentlich drei Punktblöcke, Einzelgespräch, und Einzelgespräch sind zwei davon, und die, die heutigen Gruppenaufgaben, je nachdem, wie gut du das moderierst, wie effizient du dich aber auch in die Diskussion einbringst, das spielt wahrscheinlich unterschiedlichste Faktoren dann wirklich auch eine Rolle. Und wer bewertet das dann in der Gruppenrunde?
Ist das dann nochmal ein Jurymitglied?
Da ist nochmal ein Jurymitglied. Ja. Das ist aber nicht ein Jury, das ist nicht derselbe, der mit dem du dann auch Interviews hast oder so.
Das ist eine andere Person, ja.
Okay. Und darfst du zu den Interviews irgendwas sagen, oder?
Ich denke, ich sollte jetzt nicht vielleicht über den Verlauf der Gespräche oder so sprechen, aber die Diskussion. Aber
vielleicht allgemein gehalten, wie man sich sowas vor, das geht ja nur darum, dass man mal eine Vorstellung hat, wie sowas abläuft.
Ja, also bei den Gruppenrunden war es tatsächlich immer so, eine Person hat dann einfach ihren Vortrag gehalten, und das waren halt in der Regel, wie gesagt, auch Themen, die irgendwie ethische Kontroversen in sich haben. Also es war viel Genetik zum Beispiel, ging einmal um diese CRISPR-Cas9-Technologie, also diese Revolution in der Gentechnik, mit der es plötzlich möglich war, extrem günstig und wenig aufwendig und vor allem sehr, sehr präzise einzelne Genabschnitte zu manipulieren und die Folgen für die Menschheit, die viele noch so überhaupt nicht durchblickt haben. So, also das ist ein Thema, das, glaube ich, massiv unterschätzt wird in seiner Bedeutung, die es für die Menschheit haben wird, weil es halt wirklich das Potenzial hat, unsere ganze Spezies völlig zu verändern. Und dahinter steckt dieses Schlagwort Designer-Babys. Also das könnte uns in gar nicht allzu ferner Zukunft ermöglichen, tatsächlich auf der einen Seite die schlimmsten und tödlichsten Krankheiten, an denen jedes Jahr Millionen Menschen zu sterben, eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen, also nicht ganz von heute auf morgen, aber doch in absehbarer Zeit hinter uns zu lassen. Auf der anderen Seite könnte man damit sich auch jedes mögliche Schreckensszenario vorstellen, von letztlich Genzertifikaten für besonders wertvolle Gene, die man sich dann erstmal erhandeln muss irgendwie, oder militärischen Missbrauch, Menschen irgendwie körperlich anzupassen an bestimmte Umstände. Also das steckt unfassbar viel drin in diesem Thema. Deswegen war das ein interessantes Diskussionsthema auf jeden Fall.
Okay.
Und so ist es dann halt, dass wenn dieser Vortrag gehalten wurde, dann hat die Person dann halt auch die Diskussion moderiert, aber in der Regel war es dann relativ frei, also es gab kein Melden oder so, sondern man diskutiert dann halt, wie man normal auch diskutiert, wenn man mit Menschen einfach so über irgendwas diskutiert.
Ist dir das schwerer gefallen dadurch, dass es digital war, oder wäre das lieber gewesen in der Runde, oder spielt das keine Rolle?
Es hatte beides massive Vor- und Nachteile. Also ich wäre gerne irgendwo hingefahren für das Seminar. Das ist bestimmt auch ein cooles Erlebnis so. Aber es wäre auch sehr viel Arbeit gewesen und man hätte wahrscheinlich sich um Nachteilsausgleich bemühen müssen, dass ich ein Einzelzimmer zum Schlafen bekomme, damit ich nicht mit Maske schlafen muss. Und die ganzen Auftritte wären mit Maske gewesen. Überhaupt den ganzen Tag über ja auch. Essen wäre dann wieder, also auf der einen Seite ist es einfacher so. Auch wenn das auch Nachteile hat, sicherlich, bin einfach, das ist so, vorm Bildschirm einfach von der Performance her nicht so stark wie in echt, nicht so überzeugend und mitreißend irgendwie. Aber vielleicht war es doch auch einfacher so, ja.
Okay. Und du hast jetzt heute quasi eigentlich den vollständigen Part, oder der Part Diskussion ist komplett abgeschlossen heute, und du hast jetzt am morgigen Tag nur noch in Anführungszeichen deinen zweiten Interviewtermin. Ja. Und diese Interviewpartner, die man dann hat, die sind wohl auch sehr querbeet, so ein bisschen, kann man das so sagen, oder?
Ja, also ich glaube, es ist so, dass sie versuchen, eine Person auszuwählen, die irgendwie halbwegs fachnah ist. Also in der Jury, die ich jetzt hier dieses Seminar leitet, ist zum Beispiel jetzt keine Person, die Physik studiert hat, aber eine Person, die Maschinenbau studiert hat. So, und mit der Person, die ist eine von meinen Jurymitgliedern, die ich zugeordnet bekommen habe. So. Also eine Person hat in der Regel irgendwie was mit dem Fachgebiet zu tun, meistens, natürlich auch nicht immer. Aber eine Person ist häufig auch komplett fachfremd.
Hm.
Ist aber auch eigentlich, finde ich, ganz, ganz cool eigentlich, weil es geht ja auch gerade darum, dass man eben nicht, dass man mehr haben muss, als einfach in dem Fach, das man hat, fachlich sehr gut zu sein. Das reicht nicht für die Aufnahme. Das finde ich auch völlig richtig, weil ich meine, muss ich ja schon überlegen, es ist ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es schon bis heute so, dass überwiegend Menschen von der Studienstiftung gefördert werden, deren Eltern zum Beispiel auch bereits AkademikerInnen waren. Also es ist schon so, dass die Begabtenförderung sehr in der Kritik steht, dass es eigentlich ein Elitenförderungsprojekt ist und eine Ausgabe von Geld an Personen, die es eigentlich nicht brauchen würden. So, das ist ein häufiger Kritikpunkt. Und ich finde, wenn, also um wirklich eine Existenzberechtigung zu haben, darf es eben nicht so sein, dass von diesem Stipendium dann nur die StipendiatInnen profitieren, die damit dann irgendwie in sich selbst investieren und in ihr zukünftiges Gehaltsniveau, sondern für mich muss damit auch wirklich klar, es ist nicht rechtlich verbindlich, aber eine moralische Verpflichtung eingehen, dass wenn man praktisch diese Mittel der Gemeinschaft nimmt und in Anspruch nimmt für sein Studium, dann hat man das auch zurückzuzahlen. Ne? Nicht in Form von Geld, aber dann muss man auch nicht nur fachlich gut sein in dem, was man macht, sondern dann muss man es auch verantwortungsvoll einsetzen können. Man muss damit in irgendeiner Form etwas Gutes tun können. Man muss damit der Menschheit irgendwie weiterhelfen. Und deswegen finde ich es eigentlich einen ganz coolen Gedanken, dass dass es eben auch eine Person gibt, die aus einem anderen Feld kommt und dann mit diesen Gedanken aus dieser Perspektive dann häufig auf das eigene Thema schauen.
Okay. Gut, und das passt natürlich oder fügt sich dann natürlich insgesamt auch wieder, wenn ich so diesen großen Plan vor Augen habe, fügt sich das natürlich bei dir dann auch ganz gut in ein Gesamtbild ein, weil du dann sicherlich nicht zu den Kandidaten gehörst, die jetzt händeringend gucken müssen, welches Engagement könnte ich denn jetzt noch irgendwo zusammenkratzen, was ich da jetzt mit in diesem Lebenslauf unterbringen kann, sondern da kannst du ja eigentlich schon auch in jungen Jahren schon recht gut aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja eigentlich dann eher noch ein Vorteil wahrscheinlich. Ja. Und es ist ja bei dir auch intuitiv. Es ist ja jetzt nicht so, dass das ist für dich ein elementarer Bestandteil deines Lebensmodells. Es ist nicht was einer beruflicher Karriere und nebenbei gucke ich mal, ob ich zweimal die Woche abends irgendwie mich irgendwo wo engagieren kann, sondern das ist ja bei dir alles so ein bisschen anders.
Nein, es ist eigentlich ein besseres Match könnte es nicht geben. Also das, was die in ihrem Leitbild wollen, ist exakt das, was ich auch möchte. So, ich will eigentlich nichts anderes erreichen als das, was die, also eigentlich.
Deswegen, also das darf man ja eigentlich gar keinem erzählen. Aber wir haben ja zwischendurch immer mal auch so ein bisschen angedeutet, dass wir auch sehr auf dieses Stipendium setzen, weil wir auch insgesamt ja noch nicht die Idee für die vollen 5 Jahre, von denen wir jetzt mal ausgehen, Zürich und wie wir das dann finanzieren haben. Und damit einhergehend natürlich mal gesagt haben, okay, aus diesem Grund heraus hat dieses Stipendium eine nicht kleine Bedeutung für uns, beziehungsweise allgemein jegliche Form von Finanzierungsmöglichkeiten. Und du hast dann tatsächlich dich nur für dieses Stipendium beworben.
Ja. Ich habe mich gar nicht beworben.
Oder also, was heißt, da hast du dich eigentlich nicht beworben, da wurdest du vorgeschlagen, obwohl es ja auch genügend Stipendien noch gibt, für die man sich bewerben kann insgesamt. Also du hast hier wirklich jetzt so irgendwie so alles auf eine Karte gesetzt und trotz der ganzen Hürden sieht's jetzt dann doch wieder so aus, als könntest du da ganz gut über die Ziellinie rutschen.
Naja, also guck mal, wenn ich mich jetzt bei anderen gleichzeitig beworben hätte, hätte ich am Ende sowieso nur eins annehmen können. So. Also das ist ja der Punkt. So. Ich hätte wahrscheinlich noch sehr viel Zeit in andere Bewerbungsunterlagen gesteckt, aber ich meine, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, gehe ich ja in der Regel davon aus, dass das auch klappt. Und natürlich ist die Studienstiftung insofern ein bisschen ein Ausnahmefall, dass es was anderes ist.
Ein bisschen ist gut.
Ja, es ist halt was anderes als die Basisprüfung zum Beispiel. Ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad ist die Basisprüfung wahrscheinlich die schwierigere. Aber dort weiß ich, es gibt eine Punktzahl und ich weiß genau, was muss ich tun, um die zu erreichen. Und es ist objektiv messbar, habe ich das geschafft oder habe ich das nicht geschafft. Und wenn 10 Leute sich das angucken würden, würden die alle zum selben Ergebnis kommen, ob das bestanden ist oder nicht bestanden.
Aber das ist bei so einem Seminar nicht der Fall. Absolut. Kann ich total nachvollziehen, dass das auch etwas ist, was dich innerlich zerreißt die letzten 2 Tage wahrscheinlich.
So, und dann eben tatsächlich in so einer, ich sag mal, Abhängigkeitsposition zu sein. Also andere entscheiden wirklich einfach über einen, ja, gar nicht so unwichtigen Schritt so deines Plans und sind aber so null Rechenschaft irgendwie pflichtig. Und du hast, es ist auch nicht nur so, dass es nicht objektiv ist, was gar nicht machbar ist, sondern es ist auch nicht wirklich durchschaubar. Und das, weiß nicht, das finde ich schon, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich es besser machen würde, aber es ist schon, finde ich, nicht optimal.
Also ich finde, es sind erstmal insgesamt ja wahnsinnig viele Faktoren. Ich habe ja den Prozess jetzt dann doch recht eng begleiten dürfen. Finde ich schon, dass das ein Auswahlverfahren ist, wo man am Ende dann auch würdige Kandidatinnen und Kandidaten findet.
Sicherlich. Gut, aber ob es funktioniert hat, werde ich erst sagen können, ob ich nicht weiß, ob ich angenommen wurde.
Nein, ja, aber damit wollte ich sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass vielleicht gab es dann auch würdigere Kandidaten.
Das glaube ich halt wirklich ganz aufrichtig, ohne mich selbst zu sehr loben zu wollen oder wenn ich wirklich versuche, objektiv daran zu gehen, dann ist es einfach so ein hundertprozentiges Match. Und dann ist es ja nicht nur so, dass ich die...
Ja, aber gerade das sind ja häufig so Sachen, wo man sagt, das ist das vielleicht dann auch so eine Jury da sitzt und sagt, ja, das passt alles viel zu perfekt.
Naja, aber es ist ja nicht nur so, dass ich von dem, was ich sage, eigentlich perfekt zu den Kriterien passe, sondern ich hoffe, oder was, wenn ich mal in dieser Jury sitzen würde, ja, dann könnten die mir viel erzählen in diesen Auswahlgesprächen, das fände ich auch alles ganz nett, aber in allererster Linie würde ich darauf achten, was haben sie denn gemacht bisher? Das spricht für mich immer viel mehr Bände als das, was sie mir dann erzählen. So. Und ihr wisst ja alle diesen Podcast hören, wissen, dass ich weit davon entfernt bin, irgendwie extrem selbstzufrieden zu sein oder mich zufrieden zu geben. Ich bin selber der Meinung, dass ich noch lange, lange, lange nicht genug geschafft habe. Aber trotzdem muss man ja schauen, ich habe maßgeblich oder stecke maßgeblich hinter einem Film, der Millionen Menschen in Deutschland erreicht hat, in der Art und Weise, wie über Neurodivergenz und Neurodiversität nachzudenken ist. Wir haben mit der Spendenkampagne jetzt mittlerweile vier Gemeinden in Ostafrika, in Tigray, in Äthiopien erreicht, ja, die Brunnen versorgen hunderte Menschen bereits mit nachhaltigem, sauberem Trinkwasser. Ich habe gleichzeitig ein Forschungsprojekt zur Chaostheorie gemacht, über Jahre hinweg, das international ausgezeichnet ist. Wir haben diesen Podcast und den Blog jetzt einfach über eine einfach schon so lange Zeitspanne mit einer doch dann so großen Konsistenz, die vielen Menschen ja geholfen haben und anhand der Briefe, Zuschriften, die ich so bekomme. Also ganz ehrlich, aber einfach, wenn ich auf das schaue, was ich bisher geliefert habe, unabhängig von dem, was ich denen erzähle, spricht das meiner Meinung nach für sich. Das zeigt, dass ich es sehr, sehr ernst meine mit diesen Kriterien.
Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr skeptisch. Ich erinnere mich an den, auch wenn das, ich meine, das Szenario ist ja ein ähnliches, vielleicht nicht, aber zumindest vergleichbar. Jugend forscht, wo jeder, der dein Projekt intensiver kennt, gesagt, okay, damit wird er auch gewinnen. Das einzige Risiko ist, die Jury versteht das Projekt nicht. Gut, das ist hier jetzt anders gelagert, weil es nicht um ein Verständnisproblem gehen kann am Ende. Im Normalfall, sondern nur um Beurteilungskriterien, die jeder für sich vielleicht anders irgendwie legt. Gucken wir mal, ja. Es bleibt sehr, sehr, sehr spannend. Und ich bin, war den ganzen Tag, du hast ja quasi immer mal zwischendurch angerufen. Ich war mit deiner Schwester ja heute den ganzen Tag in Zürich unterwegs. Und wir haben versucht, auch ihr einen möglichst schönen Tag hier zu machen. Aber ich war auch sehr, sehr aufgeregt immer, wenn du angerufen hast.
Ja.
So, und jetzt morgen noch einmal. Und dann kriegst du wann das Ergebnis?
Ist irgendwann in den nächsten, ja, maximal 3 Wochen.
Dann wissen wir genaueres.
Mhm.
Dann würde ich sagen, dann haben wir doch dieses Update mal locker flockig aus der Hüfte geschossen noch aufzeichnen können, sodass du dich jetzt auch schnell da niederlegen kannst zu schlafen. Du hast nämlich morgen noch ein anstrengendes Interview. Und deine Schwester und ich fahren morgen auch wieder Richtung Heimat.
Ja.
Es hat uns sehr gefreut, dass wir deine Gäste sein
durften. Ja, wir seid ja keine Gäste.
Es hat mich sehr gefreut, dass wir deine Butze aufräumen durften.
Ja, mich auch.
Und die Küche und das Bad. Aber es war auch sehr schön heute, als wir zusammen essen waren, auch wenn das ein bisschen kalt war draußen dann. Und auch
endlich in diesem Hilfel, das mir empfohlen wurde. Das
ja,
hier das älteste sehr, sehr, vegetarische Restaurant der Welt.
Genau. Sehr, 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 sehr guter Tipp gewesen, haben wir heute endlich realisieren können, aber ist natürlich auch pervers teuer.
Ja.
Das muss man sagen. Und es ist natürlich, also es funktioniert eigentlich wie, ich weiß nicht, gibt's glaube ich in Deutschland gar nicht mehr so viele Marché-Mövenpick, kennst du das noch?
Ja.
Ja. Ist ja ein ähnliches Konzept, würde ich sagen, nur dass halt Hiltl komplett vegetarisch und vegane Gerichte anbietet und sie werben damit, und ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es könnte hinkommen, dass sie eben mit rund 100 verschiedenen Gerichten arbeiten. Mhm. Und das könnte,
ja,
wenn ich so die Anzahl an Schalen, die da so standen, in Erinnerung habe, könnte das tatsächlich passen. Und es kostet dann pro 100 Gramm 5,10 €.
Ja.
Wenn man das Takeaway haben will, kostet 4,50 €. Und wenn man für Takeaway seine eigene Schale mitbringt, 4 €. Nee, sind gar nicht Euro, sind Franken alles.
Stimmt.
Also ungefähr, ich weiß nicht, wie steht nicht
ein es ist Euro meist so 10. maximal 0,9 zu 1, aber in der Regel ist das fast identisch.
Fast identisch, ne? Ja. Und ich muss sagen, da ist es natürlich schon dann so, wenn du dir dann halt mal so einen 700 Gramm Teller reinschraubst, dann sind das halt mal 37 Franken.
Ja.
Da ist meine Portion dann irgendwie automatisch plötzlich innerlich auch schnell, sehr, sehr schnell kleiner geworden, weil ich gedacht habe, alter Verwalter, das ist ja echt ein Brett.
Ja.
Das ist ja echt ein Brett. Ich meine, es ist sein Geld wert.
Das ist schon echt so geil.
Ist natürlich für dich das reinste Paradies da auch insgesamt. Aber das ist natürlich schon, ja.
Ja, das nächste Mal, wenn ich den zweiten Basisprüfungsblock bestanden habe.
Ja, ja. Aber es ist halt wirklich eine scheiß schöne, teure Stadt.
Ja.
Irgendwie. Ja. Was ich heute so, als ich mit Lani so unterwegs war, dann so, ja, wollen wir uns ein Eis holen? Ja, holen wir uns ein Eis. Gehen wir da rein? Und sie sich zwei Kugeln ausgesucht. Ich gucke so, wo ist denn eigentlich der Kugelpreis hier? Gucke ich an der Seite, eine Kugel, 4 Franken.
Ja.
Habe ich für 2 Kugeln Eis, 8 Franken. Ich hatte plötzlich gar keine Lust mehr, mir auch noch ein Eis zu holen, aber für 2 Kugeln Eis, 8 Franken bezahlt.
Ja, das, aber tatsächlich mit der Zeit fühlt es sich auch irgendwie normal an.
Ja.
Irgendwann kommt man nach Deutschland zurück und denkt sich, oh mein Gott, wie günstig.
Ja, aber es ist halt ja immer noch mal etwas, wenn man weiß, wie viel Kohle muss reinkommen, um das dauerhaft hinzukriegen. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon, dadurch, dass die Mami dich mit Essen eigentlich versorgt, auch das ist ja kein Dauerzustand, dass die jeden Samstag, den ganzen Samstag in dieser Küche ein Dutzend Gerichte kocht, alles eintuppert, in Boxen packt, runterfährt, hochfährt, alles, das ist ja auch kein Dauerzustand. Da müssen wir echt gucken, dass wir da eine Lösung hinkriegen. Aber da, auch da arbeiten wir ja dran, aber dazu dann irgendwann mal, wenn es konkreter wird, ein wenig mehr.
Ja.
Da würde ich sagen, dann machen wir Schluss schon für heute, oder?
Ja.
Können wir schön ein bisschen schlafen, können nochmal gucken, was deine Schwester drüben macht. Die hat, mit der wollte ich so viel gucken, ne? Ich wollte mir mit ihr den Uetliberg anschauen, ins Lindmuseum wollte ich mit ihr und ins Landesmuseum wollte ich mit ihr. Und das Einzige, was ich gesehen habe, sind unterschiedlichste Etagen von Orell Füßli, was ich auch für einen echt schwierigen Namen halte.
Warum?
Ich finde Orell Füßli ist irgendwie, weiß ich nicht, ich käme da nicht auf den Buchladen. Das klingt irgendwie, klingt es falsch, ich weiß nicht, ja. Aber es scheint sowas wie das Thalia von, das Thalia der Schweiz zu sein, ne? Ja. Wobei da mit diesem Café da drinnen, das war noch ganz angenehm, da konnte ich mich da hinsetzen.
Ja, ich setze mich da auch manchmal hin. Hm.
Und dann war da weiter runter noch ein recht netter Starbucks mit schöner Aussicht. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
Ich glaube nicht.
Der ist unten so ganz schmal, eigentlich recht hässlich auch. Hm. Und hat an der Seite noch eine Treppe und wenn du die dann hochgehst, ist oben noch eine richtig schöne große Etage. Ja. Gut, gut. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende, Jeezy.
Ja.
Wenn du wieder heimkommst.
Ja.
Ich freue mich auf dich.